Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, hören wir nochmal drei Verse aus dem Episteltext, den wir vorhin schon gehört haben, aus dem 5. Kapitel des Hebräerbriefs, die Verse 7 bis 9. Und Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tode retten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Liebe Schwestern und Brüder, auf der einen Seite ein Text mit ziemlich kräftigem Inhalt und tiefgehendem Inhalt und gleichzeitig bleibt da an einer kurzen Szene zumindest für mich erstmal stehen. Und da heißt es eben mit Tränen. Das erinnert einen dann sofort. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zu meiner Kinderzeit, da hieß es immer noch, ein Junge weint nicht und der Indianer kennt keinen Schmerz. Und irgendwie finde ich schon erstaunlich, wie sehr sich diese Einstellung bis heute in so vielen Köpfen gehalten hat. Jungen und erst recht Männer, die weinen nicht, kommt gar nicht in die Tüte. Zum Mannsein gehört es, die Gefühle und Emotionen im Griff zu haben und natürlich ganz cool und vernünftig, rein rational an jegliches Thema heranzugehen. Und wenn dem noch so ist, wie groß muss denn dann tatsächlich die Verzweiflung sein, wenn dann doch einmal ein Mann in Tränen aufgelöst zu sehen ist? Wie tief muss der Abgrund sein, in den er gerade blicken muss? Andererseits, der Schmerz wäre noch sehr, sehr viel größer, wenn einer eigentlich weinen möchte und es nicht kann, weil keine Tränen fließen. Da bleibt dann so eine pure, untröstliche Verzweiflung. Denn wenn die Tränen laufen, bricht ja etwas raus, bricht etwas auf. Da löst sich Schmerz, verschafft sich Gehör, tritt an die Oberfläche, wird herausgeschwemmt aus der Seele. Tränen reinigen, sie spülen weg und sie verschaffen der Seele Luft. Kann man jetzt überlegen, wann habe ich das letzte Mal geweint? War es vielleicht beim Abschied der Kinder, die so weit weg wohnen? War es nach einem heftigen Streit, bei dem am Ende rauskam, keiner hat recht gehabt? Oder als die Freundschaft oder Liebe zerbrach, die doch so unendlich viel bedeutet hat, sind da die Tränen geflossen? Oder auf dem Friedhof, wo das Grab, die Hoffnung auf eine weitere gemeinsame Zukunft geraubt hat und sie buchstäblich dort begraben hat? Wir sind unterschiedlich gestrickt, das ist klar. Es gibt Menschen, von denen man sagt, die haben näher am Wasser gebaut als andere. Aber die haben es vielleicht auch wirklich leichter als andere, weil sie nicht so in der Gefahr sind, einen Gefühlsstau zu erleben. An einem solchen Gefühlsstau, da kann man echt krank werden. Es kann sogar lebensgefährlich werden. Und wer weint, gibt auf der anderen Seite ein deutliches Signal. Das heißt, du bedrängst mich, du verletzt mich, ich bin hilflos, ich habe Angst, kümmere dich um mich und nimm Rücksicht und hab Einsicht. Das ist das eine. Aber es gibt ja auch Tränen des Glücks. Gott sei Dank, muss man sagen. Habe ich gestern erlebt bei einer Trauung. Der Bräutigam hatte jede Menge dieser Tränen des Glücks. Und das war gut so. Das ist der Zustand, von tief empfundener und erfahrener Liebe. Also mir geht es dann tatsächlich so, wenn ich das dann selber sehe, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht mitheule. Ich lasse mich da anrühren. Aber wie sieht denn das aus, wenn der Pfarrer am Altar oder auf der Kanzel plötzlich die Tränen laufen lässt? Kommt die alte Erziehung wieder hoch. Der Indianer weint nicht, auch wenn er Pfarrer ist. Und Jesus? Er hat doch auch geweint. Wobei, ich gestehe ja, es gibt ja noch einen Grund, wo man weinen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich in einer bestimmten Stimmung bin und eine bestimmte Musik dazu höre, wenn sozusagen die äußeren Klänge, die äußeren Saiten mit den inneren Seelenseiten in Resonanz geraten, dann sitze ich auch da und da laufen mir die Tränen. Und das tut der Seele unendlich gut. Und es tut eigentlich der Seele wirklich gut, wenn wir die Gefühle, die in uns sind, mit unseren Tränen nach außen ausdrücken können. Und wir haben es ja gerade gehört, er, Jesus, hat in den Tagen seines Lebens mit Tränen, also unter Tränen, gebettelt, gefleht und gebetet. So drastisch und zugleich nüchtern beschreibt es der Hebräerbrief. Da ist nichts von, oh, die göttliche Majestät schien schon durch ihn hindurch, nichts mit losgelöst von allem Irdischen, schon halb im Jenseits, nichts über den Dingen schwebend oder thronend, nichts von wegen mächtig und ungerührt, wie ein Herrscher, der hart sein muss um des Erfolges willen. Nein, Jesus ließ sich die Dinge zu Herzen gehen. Er hat unter seinem Weg gelitten, an seinem Schicksal geknabbert, auch an dem, was Menschen um ihn herum bevorsteht und was sie erlebt haben, das hat ihn angerührt. Heute sagt man im modernen Deutsch, das hat mich angefasst. Und als er auf dem Weg nach Jerusalem war und nah an die Stadt herangekommen ist und die Silhouette der Hauptstadt gesehen hat, da ist er in Tränen ausgebrochen, weil er die Zukunft gesehen hat. Er hat die Zerstörung, die bevorstand, gesehen. Er hat die Trauer über die unzähligen Opfer gesehen, die diese Zerstörung mit sich bringen wird. Er hat getrauert und geweint über die Stadt, über deren Vergangenheit, über deren damalige Gegenwart. Und diese Tränen fließen heute auch noch. Denn es geht nicht alles friedlich und gut zu in Jerusalem, bis zum heutigen Tag. Aber Leid und Elend, Krieg und Gewalt, das ging Jesus zu Herzen. Und ich frage mich, über welche Stadt würde er heutzutage weinen, wenn er sie sähe? Und da fallen mir einige ein, wo Krieg, Gewalt und Leid über die Menschen hereingebrochen ist, wo man hilft, aber es braucht auch das gemeinsame Weinen. Und Jesus kämpfte auch mit den Tränen im Garten von Gethsemane. Und er kämpfte da mit Gott um den Weg, um sein Schicksal, um sein Leben. Mit Zittern und Zagen, sagen die Evangelisten. Und Lukas, der schreibt sogar von Schweiß wie Blutstropfen und einem Kampf auf Leben und Tod. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Da ist einer wirklich ganz unten angekommen. Nackt und mit leeren Händen, nur noch schiere Verzweiflung. Und da kämpft einer um sein Leben. Und er will sich nicht so einfach in sein Schicksal ergeben, so als wollte er uns immer wieder deutlich machen, das Leben ist wertvoll. Und es lohnt sich, darum zu kämpfen. Kampflos muss kein Mensch sein Leben hergeben, keiner. Es lohnt sich in jeder Situation erstmal um dieses Leben zu kämpfen. Da kann keine Diagnose, keine Situation, keine Nachricht von vornherein das Ende oder das Todesurteil bedeuten. Nein, der Kampf lohnt sich. Und keiner muss auch gleich einstimmen in diese mühsam errungene Gelassenheit eines Dietrich Bonhoeffer, der aus der Todeszelle heraus singt und dichtet: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Bei Jesus ist von dieser Gelassenheit noch nichts zu spüren. Er ringt, er kämpft, er betet. Es gibt nur einen Unterschied. Wenn wir Menschen in ähnlichen Situationen sind, dann sind wir ganz schnell dran, Gott einen Vorwurf zu machen. Warum bist du, der du doch der liebe Gott bist, nicht ausschließlich dafür zuständig, dass es mir und meiner Seele gut geht? Warum lässt du mir so ein Leid zu? Da ist der Vorwurf ganz schnell da. Aber Jesus lebt was anderes vor. Ganz eindeutig. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Das ist das Fazit seines Klagens und Bitten. Auch für Jesus. Und darin zeigt sich, dass er wie wir durch und durch auch Mensch war, ein Menschenkind, war das Ganze ein Lernprozess. Und ich bin mir sicher, das war ein lebenslanger Lernprozess, bis er so beten und vielmehr noch am Ende auch so sterben konnte, als einer, der sich in allem Leid, dem Schlimmsten, was man sich vorstellen konnte, in Gottes Willen und Liebe geborgen weiß und darauf vertraut, dass er in seinem Gottvertrauen auch gar nicht verloren gehen kann. Das ist übrigens etwas Besonderes, gerade am Hebräerbrief, der uns Jesus auch den immer Lernenden vor Augen hält. Einer, der lernt, auf Gott zu hören, in guten wie in schlechten Zeiten, im Glück und im Unglück, im Leben und im Sterben. An dem, was er litt, so schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs, hat er gehorsam gelernt. Im Leiden ist Gott für ihn nicht stumm geblieben. Nein, gehorsam ist doch die Fähigkeit, mit wachen und offenen Ohren auf Gott zu hören und ihm zu folgen. Es ist was anderes als eine knechtische Unterwürfigkeit. Nein, nein, da geht es nicht um das Machtspiel zwischen klein und groß. Das ist die Bereitschaft, auch in den Augenblicken des Leids auf Gottes Ruf zu hören und ihm zu folgen. Im Vertrauen darauf, dass dieser Ruf nicht in die Irre, sondern immer nur zu Gott und damit ins Licht und ins Leben führt. Es muss sich also kein Mensch schämen, wenn er noch am Lernen ist. Am Lernen, sein Leben in Gottes Hand geborgen zu wissen. Keinem ist es verboten, mit Zittern und Zagen zu klagen, zu flehen und zu beten und schon gar nicht, wenn es ums Leben geht. Denn wir haben den Gottessohn, den Menschenbruder, den hohen Priester auf unserer Seite. Auch wenn es uns so schwer fällt, Gott und Leid zusammenzudenken und zusammenzubringen. Wenn wir ganz tief in unsere Seele hineingucken, da steht doch so dieser Satz: Ja, wenn es Gott gibt, wieso gibt es dann Leid? Wenn es ihn gibt, darf es doch gar kein Leid geben. Und da ist so das Bild dahinter: Gott ist der große Regisseur, der uns eben nur die seichten Rollen zumutet, nicht die schweren, aber es dann doch tut. Und wenn wir anfangen zu fragen, warum, wozu, dann wird es schwierig. Denn Gott ist doch schon längst auf seinem Weg zu uns. Und er ist angekommen in unserem Leid, in unserem Elend. Er weint und klagt doch an unserer Seite. Er hat doch schon alles auf sich genommen. Und während wir Gott immer noch so groß und unnahbar denken und glauben, hat er sich selber doch schon ganz klein und hilflos gemacht und hat sich unter uns gemischt. Heute, in unserem Predigttext, begegnen wir dem Menschenbruder Jesus am Todesabgrund. Aber wir wissen auch, er ist nicht nur der Menschenbruder, er ist auch der Gottessohn, der diesen Abgrund durchschreiten und überbrücken wird. Und keiner, kein einziger, soll in diesem Abgrund untergehen. Ganz im Gegenteil. Um seinetwillen, so macht es der Hebräerbrief deutlich, gibt es das ewige Heil. Und Gott, er ist wohnhaft, er ist habhaft unter den Menschen. Er wird, so wie es das letzte Buch der Bibel schreibt, alle Tränen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und Leid wird nicht mehr sein. Und Geschrei wird nicht mehr sein. Dann werden die Menschen keinen Grund mehr haben zum Weinen. Dann, erst dann, fließen keine Tränen mehr. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.